dritte Mose weiter. Wir sind bei den Opfern, die ersten sieben Kapitel. Die ersten zwei Opfer, Brandopfer und Speisopfer. Das erste ist blutig, das andere ist nicht blutig. In der Pause hat Philipp noch kurz gesagt, weil es um Zurechnung geht. In Kapitel 1, Vers 1 beim Brandopfer heißt es, in Vers 4, wenn ihr das nochmal aufschlagt, 3. Mose 1, Vers 4. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Also das Bild ist, da wird durch die Handauflegung etwas übertragen, nicht buchstäblich etwas übertragen, sondern in sinngemäß, das heißt zugerechnet, als ob etwas behandelt. Das ist so das Bild mit Hand auflegen, ja, das da geschieht. Und hier ist ja das, da wird ja die Gerechtigkeit oder die Fehlerlosigkeit und die Wohlgefälligkeit des Opfers auf den Opfernden übertragen. Das ist diese Reihenfolge, ja, okay? Aber die Frage, aber wieso steht da, um Sühnung zu wirken? Ja, warum? Das Bild ist folgendes, vielleicht um das mal kurz aufzuzeichnen, ich mache das auch gleich weg. Ich male das einfach hier mal rein, okay? Schaut mal, wenn das ist der Opfernde hier. Und hier ist das Opfer. Okay? So. Jetzt das ist die Gerechtigkeit des Opfers. Das heißt, da ist Fehlerlosigkeit und das Wohlgefallen Gottes. Und da, das ist der Opfernde und da ist Sünde. Und jetzt, was hier passiert ist, die Gerechtigkeit kommt auf ihn, um die Sünde zu bedecken. Das Kleid der Gerechtigkeit sozusagen. Das heißt, die Sünde zugedeckt. Wir haben davon heute Morgen gesprochen, dass Sünde zudecken bedeutet. Ja? Dass in dem Moment die Gerechtigkeit des Opfers kommt über den Opfernden. Und somit wird seine Sünde zugedeckt. Das ist gewaltig. Das ist das Bild wiederum, das wir vom 1. Mose Kapitel 3 kennen, bis die Offenbarung, die Kleider der Gerechtigkeit. So, das versteht ihr, das ist dieses Bild des Sühnen. Weil wir Sühnen oft ja mit dem Blut in Verbindung nehmen. Das, was in später kommt, in den anderen Opfern, ist ja andersrum. Das ist, da ist ja die Sünde. Also da, übrigens, darum sind wir als gerecht Heilige. Ja, das heißt, Gott behandelt mich, da sieht die Sünde nicht an, weil die Sünde zugedeckt ist. Das ist gigantisch, das ist echt gigantisch. Und das ist das Opfer der Zurechnung auf der Ebene. Hier haben wir wieder einen Sünder, hier haben wir wieder ein Opfertier. Und jetzt passiert Folgendes, hier kommt die Sünde da drauf. Hier geschieht meine Annahme, Gott behandelt mich so, als ob ich das Opfer bin. Hier passiert Folgendes, Gott behandelt das Opfertier, als ob ich es bin. Genau, und es wird dann getötet, darum muss es sterben. Das sind die zwei Prinzipien beim Opfer. Und beides ist Sühnen. Hier wird die Sünde in dem Sinne gesühnt, weil sie bestraft wird. Sie muss bestraft werden. Der Sündelohn ist der Tod. Das ist das. Und es hat Konsequenzen. Und das geschieht, das erfährt dann das Opfer. Stellvertretend an deiner Stelle erfährt das Opfer eigentlich die volle Gerechtigkeit Gottes, nämlich diesen Zorn und die Vernichtung der Sünde. Hier eben so andersrum. Ja, das ist das Grundprinzip und das wird ausgedrückt in den verschiedenen Opfern hier, wird diese Zurechnung. Das ist für uns Christen mit das Wichtigste, dass wir verstehen, was Zurechnung bedeutet. Unter anderem Begriff Stellvertretung. Stellvertretung Christi. Stellvertretend. Also Zurechnung finde ich noch präziser. Die Zurechnung, was mir zugerechnet wird und was Christus zugerechnet wird. Und die Bibel sagt, wer das glaubt, ist gerettet. Das ist gigantisch. Das heißt, wer im Glauben das annimmt, das, was hier verkündigt wird, dieses Wort, diese Tatsache, die Gott in seinem Wort ausspricht, obwohl man da nicht dabei war, obwohl man das nicht erlebt hat, in diesem direkten Sinne, Jesus ist gestorben, sondern wer das glaubt, im Glauben annimmt, für den, dem rechnet das Gott zu. Und das heißt, er bekommt Anteil daran, aus Glauben. Nicht aus nichts anderes, nur wer das glaubt. Das ist gigantisch, gell? Okay. Das heißt, wer glaubt, also das dritte Buch Mose, das ist das Gesetz, was es braucht, damit das geschieht. Gott sagt, in Jesus Christus habe ich all das getan. All das, was gefordert ist, habe ich getan. Und wer das glaubt, dem rechnet er das zu Gerechtigkeit zu. Nur nebenbei, genau das ist der Glaube Abraham, Isaac und Jakobs und Davids. All die haben das geglaubt. Und haben das, und das wurde ihnen zu Gerechtigkeit gerechnet. Okay? Also, versteht ihr das? Ja, einfach, dass die Begriffe von Sühnung dann auftauchen, dass man das auch einordnen kann. Ich mache das mal kurz weg. Oh, das war nicht so schlau, mit Schwarz zu machen. Okay. Also, weiter geht's. Also, Brandopfer. Wer kann noch mal so sagen, was das Brandopfer ist? Totale Hingabe, genau. Totale Hingabe bis zum Tod. Was bedeutet Speisopfer? Genau. Ein lebendiges Opfer in Bezug auf ein vollkommenes Leben, okay? Vollkommenes oder andersrum, sündloses Leben. Sündloses Leben, das ist glaube ich, präziser, das ist besser. Während das Wohlgefällige, das vollkommene Leben, der komplette Gehorsam bedeutet, und da ist die Sündlosigkeit. Wenn wir einfach nur das festhalten, schau mal, Gott rechnet dir einen vollkommenen Gehorsam zu. Als Gott Menschen schuf, in diesem ersten Zelt der Begegnung, das ist der Garten Eden, dann ist der Mensch, der Adam, da. Und er hat gesagt, was war die Voraussetzung, dass der Adam da bleiben durfte und diese Gemeinschaft mit Gott haben könnte? Gehorsam. Und wenn du nicht gehorsam bist, musst du gehen. Musst du sterben. Das genau geschah. Das heißt, die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott ist Gehorsam. Und Jesus kam und hat diesen Gehorsam verbracht und das wird dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Das zweite ist, der Sündelohn ist der Tod. Es braucht ein sündloses Leben, um in der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesus kommt und lebt ohne Sünde, in allem versucht wie wir. Das wird dir auch zugerechnet. Das nächste Geschenk. Das ist gigantisch, gell? 5 fette Geschenke kriegen wir da. Und das aus Gnade, nicht verdient. Ja, das ist das, was wir in Jesus haben. Das Speisopfer. Jetzt drittens. Kommen wir zum nächsten Opfer. Das ist Kapitel 3. Das ist das Heilsopfer bzw. Friedensopfer. Es hat verschiedene Namen, bedeutet aber, hat alle die gleiche Intention. Man kann sogar das als auch Gemeinschaftsopfer bezeichnen. Warum? Um was geht es hier? Das ist ein Opfer, das die Priester opfern, und auch an diesem Opfer, davon dürfen sie essen. Sie opfern das und ein Teil opfern sie Gott und ein Teil dürfen sie davon essen. Diese Opfer müssen komplett vollkommen Gott geopfert werden, damit diese Vollkommenheit und Ganzheit. Aber dieses Opfer hat eine andere Intention. Hier geht es um das Friedensopfer. Und damit wird deutlich gemacht, es symbolisiert den Frieden, der mit Gott gemacht ist. Es ist der Frieden Gottes. Es ist ein Opfer, das Frieden zwischen Mensch und Gott macht. Und somit ihn gemeinschaftsfähig wieder macht. Und wie wird die Gemeinschaft ausgedrückt? Wie wird am besten Gemeinschaft ausgedrückt und Gemeinschaft gepflegt? Durch ein Mahl, durchs Essen. Und darum durften sie von diesem Opfer essen. Das heißt, sie haben Anteil daran. Gewaltig, gell? So dieses, und übrigens, deswegen feiern wir das Abendmahl und essen von dem Brot und wir nennen das auch Gemeinschaftsmahl. Wir haben Gemeinschaft an dem Erlösungswerk Jesu Christi. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Anteil daran. Wenn wir von dem Opfer etwas bekommen, dann hat das diesen Aspekt. Das schafft uns Gemeinschaft mit ihm. wir nehmen es auf. Es wird ein Teil von uns. Das ist ja oft dieser Aspekt, den wir oft kennen vom Abendmahl, dass wir dann Gemeinschaft haben und eben untereinander mit den Geschwistern haben, ein Leib sind. Ja? Das ist nicht falsch, das ist richtig, aber das ist die Auswirkung. In erster Linie haben wir Anteil an diesem Opfer und somit Anteil an Gott und wir haben Gemeinschaft wieder mit Gott, weil er uns als gerecht und sündlos ansieht. Dann dürfen wir ihm nahen, dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Es hat also diesen Gemeinschaftsaspekt, beziehungsweise Frieden. Da wird in diesem Opfer, deswegen heißt es auch ein Friedensopfer, da wird der Frieden mit Gott hergestellt. Schlag mal mit mir Kolosser 1, Vers 20 auf. Ich nehme jetzt bewusst eine Stelle, die, also wenn ich daran denke und ich weiß, dass das alles in Christus sich erfüllt hat, dann gibt es eine Stelle im Neuen Testament, die fällt mir sofort ein, wenn es darum heißt, Frieden mit Gott. Die lesen wir als zweites. Ich will jetzt bewusst eine andere erstmal lesen. Kolosser 1, Vers 20. Habt ihr das? Und dann heißt es, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist die andere Umschreibung des Opfers, das Jesus dargebracht hat am Kreuz, um was zu tun? Um Frieden zu stiften, Frieden zu bringen. Er hat uns versöhnt mit Gott. Er hat uns versöhnt mit Gott, indem er Frieden gemacht hat zwischen Gott und Menschen. Schlag mal Epheserbrief auf. Epheser Kapitel 2, ein bisschen zurück. Seht ihr das, gell? Im Kolosserbrief. Sehr gut. Ich will euch einfach die neuen testamentlichen Stellen als Bezug geben und damit ihr sie kennt und nachschlagen könnt und einfach die Verbindung und dann viel Freude beim Studieren habt. Epheser Kapitel 2 gehört für mich zu den herrlichen Kapiteln in den Briefen von Paulus, was wir in Christus haben. Und jetzt schaut mal ab Vers 12. Zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Also der Zustand ohne Christus, ohne dieses Opfer, in der Welt, hoffnungslos und ohne Gott. Und dann Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Was Paulus hier beschreibt, ist das Opfer Jesu Christi. Er beschreibt hier das Friedensopfer. Jesus hat durch das Opfer, durch das er sein Leib dahingab, dass er gestorben ist, durch sein Blut am Kreuz sein Leben dahingegeben, hat ein Opfer dargebracht. Und jetzt kommt der Aspekt des Friedens. Er hat Frieden gemacht. Frieden mit Gott. Und darum haben wir Anteil, indem wir das symbolisch auch nehmen und essen, so wie damals die Priester auch an dem Opfer teilnahmen. Und das symbolisiert Gemeinschaft. Okay? So erfüllt Jesus auch dieses Opfer, das dritte Opfer, das Friedensopfer. Okay? Also Epheser 2 und dann Kolosser 1, Vers 20. Das ist die ganze Thematik oder die Herrlichkeit, je mehr wir sehen, dass eigentlich der Mensch seit dem Sündenfall als Feind Gottes dasteht, dass er unter dem Zorn Gottes dasteht, dass ohne Opfer der Mensch unter dem Zorn Gottes dasteht. Wenn wir das begreifen und nicht dieses Denken, Gott hat ja alle lieb, piep, 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 das ist nicht. Oder Gott lebt in Sünde, hasst die Sünde. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt und die Menschheit steht unter dem Zorn Gottes. Und man kann Gott einfach nicht nahen und dann sagt Gott, ja okay, das tut, ich mag nicht, was du tust, aber ich mag, was du bist. Weil Gott mag auch nicht, was du bist, weil du tust das, was du bist. Ist unmöglich. Und das zu verstehen, dass der Zorn Gottes auf ihnen bleibt. Nur in Christus wird Frieden gestiftet. Nur in Christus gibt es Frieden. Das heißt, hat jemand Christus angenommen? Hat er das Opfer Jesu angenommen? Hat er Anteil an diesem Opfer? Wurde der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan? Und er hat Frieden gemacht. Frieden gemacht zwischen Gott. Gott hat sich selbst, die Welt mit selbst versöhnt in Christus Jesus. Durch dieses Opfer. Anders geht es nicht. Deswegen sagt niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Man kann Gott nicht nahen ohne dieses Opfer. Gott sagt, Gott ruft die Menschen zu sich in seine Gemeinschaft und er sagt, du kannst zu mir nur kommen durch dieses Opfer. Nur dann kann ich dich in Frieden annehmen, sonst muss ich dich töten. Sonst bin ich ein verzehrendes Feuer. Und hat Frieden gemacht. Zwischen dir und Gott ist Frieden. Ich sage das jetzt mir selbst und ich hoffe und nimm das in Christus, legt den Gedanken ab, dass Gott euer Feind ist. Dass alles, was euch geschieht, dass Gott, als ob Gott uns etwas nicht gönnt oder nicht liebt und nicht mag und Feind ist und uns richtet, was weiß ich. In Liebe, es ist Frieden. Es ist Frieden gemacht. In Christus gibt es keine Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist herrlich. Und darum erwarten wir in Hoffnung, dass er wiederkommt. Sonst müssen wir fürchten und zittern. Aber der darf kommen. Warum? Er ist Frieden. Was der Frieden bedeutet, das ist der Begriff Shalom. Und dann gehen die Ufer auf. Und dann merken wir, dass es weit mehr als nur ein kein Krieg haben, sondern dass es ein tiefer Friede, der den Verstand übersteigt, wie Paulus sagt. Ja. Ein ewiger Friede. Einfach so, weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Nochmal.
Da in der Kolosser 1,20 steht ja. Auf Erden wie im Himmel.
Frieden gemacht auf Erden und im Himmel.
Frieden gemacht. Auf Erden ist klar, aber im Himmel heißt das auch. Im Prinzip vor Gott im Himmel oder wie das zum Verstehen vom Zusammenhang her?
In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich denke, dass beides, also ich darf es so ein bisschen salopp sagen, der Himmel musste genauso geheiligt werden wie dann die Erde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Der Sündenfall begangen im Himmel. Und ich sage so, der Himmel musste ja sündenfrei werden und dann muss die Erde das genau das erleben, was auch im Himmel geschah. Der Satan muss hinausgeworfen werden und Frieden geschaffen worden, das ist Gerechtigkeit aufgerichtet. Und in Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt und dann nach Epheserbrief sowohl die unsichtbare wie die sichtbare Welt. Ja. Und in dem Moment, wo ich das sage, denke ich, dieses Geheimnis ist groß. Ja, das ist weit größer, als wir es erfassen können, was das bedeutet. Ja. Okay, weiter geht's. Ist soweit mit Friedensopfer auch gut? Ja. Ich weiß, dass jetzt schwierige Zeit kommt, also jetzt nicht inhaltlich, sondern von unserem Kräftevermögen. Und ich hoffe, dass es spannend genug für euch bleibt, dass es lohnt, die Augen offen zu halten. Okay, also viertens, Kapitel 4. Das ist praktisch, gell? Da können wir durch die Kapitel durchgehen und dann kommen wir zum nächsten Opfer. Wieder zu einem blutigen Opfer. Also das Friedensopfer war auch blutig, gell? Deswegen hat Jesus durch das Hingeben des Lebens Frieden gemacht. Deswegen ist es ein blutiges Opfer. Ja? Hier ist das Sündopfer, es ist auch ein blutiges Opfer. Und jetzt kommen zwei Dinge. vielleicht sage ich erstmal ein Beispiel. Schaut mal, wir haben ein Sündopfer und wir haben ein Schuldopfer. Da wird von einer Sünde und von Schuld unterschieden. Warum? Versuche ich euch gleich deutlich zu machen. Zuerst mal, was ist ein Sündopfer? Hier geht es um die Vergebung der Sünden vor Gott. Das ist Sündopfer, genau. Wiederum, dieses Opfer muss ohne Fehler sein. Und dann Vers 3, wenn der gesalbte Priester sündigt zu Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und dann heißt wiederum, und seine Hand auf ihm auflegen, auf seinen Kopf. Und das Blut des Tieres wird geopfert als stellvertretend. Also das ist, um Sühnung zu schaffen. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 11 und folgende. Aber die Haut des Stieres und alles Fleisch samt seinem Kopf und seinem Unterschenkel und seinen Eingeweiden und seinen Mageninhalt. Den ganzen Stier soll er hinausbringen nach draußen vor das Lager an einen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf den Holzscheitern mit Feuer verbrennen. Also, hier sind wir beim Sündopfer. Hier geht es darum, um die Sünde zu tilgen. Jetzt passiert Folgendes, was ich hier gemeint habe. Jetzt wird die Sünde auf das Opfer übertragen, auf das Sündopfer. Ja, auf das Sündopfer. Das Opfer wird jetzt zur Sünde gemacht. Ja, das Opfer wird zur Sünde gemacht. Und dann heißt es, was machst du mit diesen Tieren? Und dann heißt es, das, den Ganzen, du darfst von denen nicht etwas behalten. Nicht etwa das gute Stück behalten, das andere verbrennen und rausbringen, sondern komplett. Die ganze Sünde, die ganze Schuld und die ganze Sünde. Und dann soll es hinausgetragen werden. Warum? Weil Gott ist heilig. Und in der Gegenwart Gottes darf nichts Sündiges sein, darf nichts Unheiliges sein. Und in dem Moment, nur als Beispiel, in dem Moment, wo Jesus Christus stellvertretend all die Sünden der Welt auf sich nahm, und Gott ihn so behandelte, als ob er es ist, nämlich du und ich und die Sünden der ganzen Welt. Was geschah dann? 3 Stunden tiefe Finsternis. Das waren die längsten, die schlimmsten 3 Stunden des Leidens Christi am Kreuz, überhaupt. Das Leiden Christi, wenn man durch Markus-Evangelium geht, sieht man, nicht nur Markus, sondern man sieht das immer in so 3 Stunden Abschnitten geschieht das. Es sind immer so 3 Stunden Verhör, 3 Stunden das, 3 Stunden das. Es gab so einen 3-Stunden-Takt sozusagen, wo immer wieder ein neues Leid und neues ertragen musste. Körperlichen Leid, Spott und Hohn und all das, was über ihn verheißen ist. Und die schlimmste Zeit, das sind die vorletzten 3 Stunden, nämlich die Finsternis, die Gottverlassenheit. Wo er dann schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er wurde zu Sünden gemacht. Gott wendet sich von dem ab, den er so sehr liebte. Gott wendet sich von einem fehlerlosen Lamm, ohne Sünde, und behandelt ihn so, als ob. Freunde, das ist so, so, so wichtig. Es gibt Lehren, meistens muss ich sagen, in der pfingstcharismatischen Bewegung, sie sagen, dass Jesus am Kreuz sündig wurde. Das heißt, er nahm buchstäblich meine Sünde und Krankheit und wurde buchstäblich krank und sündig am Kreuz. Das heißt, versteht ihr, dass Jesus sündig am Kreuz wurde? Undenkbar. Wenn das wäre, dann könnte er für mich nicht sterben. So, dann hätten wir keine Rechtfertigung, gar nichts. Schlag mal 2. Korinther Kapitel 5. Das ist die prägnanteste Zusammenfassung dessen, was im 3. Buch Mose steht. Das ist eine herrliche und eine tiefe Zusammenfassung. 2. Korinther 5, Verse 18 bis 21. 18 bis 21, 2. Korinther 5. Jetzt, alles aber von Gott. Ich liebe diesen Anfang. Das heißt, alles, was jetzt beschrieben wird, Gott ist der Ursprung von allem dem. Er macht das alles. Alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus Jesus. Seht ihr das? Der Versöhnungsdienst. Da hat er Frieden gestiftet. Friedensopfer hat Gott dargebracht. Nämlich, dass Gott in Christus war. Das ist gigantisch, gell? Dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht Was steht jetzt bei euch? Zurechnete. Seht ihr, das ist das Prinzip der Zurechnung. Gott behandelte dich und mich nicht so, als ob wir im Normalmann machen müsste. Er hatte die Verfehlungen, die Schuld nicht zugerechnet. Warum? Weil sie einem anderen zugerechnet worden ist. Nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat, so sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt und bittet für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gell? Das ist das Erste. Schaut mal, Frieden gemacht. Gott hat durch das Opfer, das Friedensopfer, Gott hat selbst ein Friedensopfer gebracht. Und dann sagt er, ich habe Frieden gemacht. Das, was zwischen dir und mir steht, habe ich in Christus weggemacht. Ich biete dir an, mach Frieden mit mir. So, und jetzt schaut mal Vers 21. Wie konnte das stattfinden? Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der die Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht. Das heißt nicht, er hat Jesus sündig gemacht, sondern er behandelte Jesus so, als ob du es bist. Das ist so wichtig, dieses als ob. Das ist Zurechnung. Und er behandelte mich, als ob ich Jesus bin. Das ist gigantisch. Darum liebt er dich und richtete Jesus. Das ist das Werk Frieden gemacht und danach kommt Sündopfer. Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Die Schuld durch die Handauflegung auf das Opferlamm wurde übertragen und dann heißt es, und das Opfer, das konnte bei Gott nicht sein. Boah, der ewige Sohn, der von Ewigkeit die Liebe des Vaters erfahren, geliebt und überlegt euch mal, wir können sagen, ja, Jesus 3 Stunden. Übrigens, dann war er 3 Stunden tot und dann nach 3 Tagen wieder auferstanden. 3, 3, 3, 3, 3, das ist die göttliche Dreizahl, das heißt, das Werk Gottes. So, das waren viele Dreier hintereinander. Aber jetzt schaut mal, könnt ihr vorstellen, er von Ewigkeit bei Gott gewesen und für 3 Stunden von Gott getrennt. Ich glaube, wenn wir 1 Sekunde in der Gegenwart Gottes gewesen wären, dann würden wir nicht mal 1 Sekunde aushalten ohne ihn. Er, die Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Niemand hat den Vater gesehen, nur der Sohn. Und jetzt erfährt er, was es bedeutet, von Gott gerichtet zu sein, was es bedeutet, die Herrlichkeit Gottes nicht zu sehen, was es bedeutet, dass Gott sich von ihm abwendet, ein Feind Gottes zu sein. Christus wurde ein Feind Gottes an deiner Stelle. Er ließ sich so behandeln, an deiner und meiner Stelle. Und wenn jemand sagt, er liebt dich nicht und uns nicht, wie sehr muss er dich und mich lieben, dass er sich anstelle von dir, von Gott so behandeln lässt? Das ist der Ausdruck der Liebe Gottes. In Christus Jesus zu dir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Willst du wissen, wie sehr Gott die Welt liebt? Dann schau aufs Golgatha. Das ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Diese Gottverlassenheit und dieses Behandeln so als ob, das wurde sogar deutlich, das Tier musste außerhalb des Lagers verbrannt werden. Es musste außerhalb des Lagers gerichtet werden. Ja? So, geht mit mir in den Hebräerbrief, Kapitel 13. Die Kundigen unter euch, also ihr alle, ihr wisst ja, wie herrlich der Hebräerbrief den hohepriesterlichen Dienst Jesu umschreibt und beschreibt und von daher nichts anderes eigentlich auslegt als das Gesetz und dass Jesus der Hohepriester und das Opfer und all das selbst ist. Das ist ja gewaltig. Eigentlich ist der Hebräerbrief eine herrliche Auslegung vom dritten Buch Mose. Nicht nur, aber in vielen Dingen. Sein Dienst, sein priesterlicher Dienst, das ist übrigens Kapitel 8 bis 10. Das ist ganz stark Hebräerbrief eigentlich. Aber jetzt 13. Schaut mal, was er dann schreibt. Ich lese ab Vers 8. Hebräer Kapitel 13 ab Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So, er ändert sich nicht. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige von fremden Lehren. Das heißt, haltet an diesem Jesus fest. Er kommt zum Ende, er hat ja einen ganzen Brief entfaltet, was die Herrlichkeit Jesu, die Erfüllung des Gesetzes, Und die Hebräer wollen ja zurückgehen zu dem alten Gesetz. Sie wollen ja den Tempel wieder bauen. Sie wollen die Opfer wieder einführen und sie wollen all das wieder tun. Und er sagt, oh Mann, das könnt ihr nicht machen. Und er sagt, Jesus ändert sich nicht. So, bitte nicht zurückkehren. Und dann sagt er, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige fremde Lehren. Das heißt, es kam ihre Lehren, die behauptet hatten, also Jesus ist schön und gut, aber ein Opfer brauchen wir trotzdem noch. Beschneidung brauchen wir trotzdem noch. So, ein Tempel brauchen wir trotzdem noch. Und dann sagt er, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen. Merkt ihr das? Es ist gut, wenn wir erkennen, was für eine Gnade wir in Christus haben und nicht, ob wir all die Speisegebote da halten, rein oder unrein. Das ist nicht das Eigentliche. Dann Vers 10. Von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Das ist toll, gell? Die sagen, das hat ihnen nichts gebracht. Sie haben es versucht, hat ihnen nichts gebracht. Hat ihnen nicht die Gerechtigkeit Gottes gebracht, hat nicht den Frieden gebracht, nicht ihre Sündlosigkeit gebracht. Das hat es nicht vermocht. Dann sagt der Vers 10, wir haben einen Altar, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Also sagen, wir haben einen Altar, von dem wir dürfen essen, aber von dem durften sie nicht essen, nach dem Gesetz. Und dann schauen wir, von welchem. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch die Hohepriester für die Sühnung in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Das heißt, sie durften davon nicht essen. Aber wir dürfen davon essen. Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Alles klar? Jetzt wird es deutlich. Ja? Und die Stelle, die steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Aber jetzt wissen wir warum, gell? Darum hat Jesus auch außerhalb gelitten. Er musste die Schuld, er wurde zur Sünde gemacht, er muss außerhalb vom Lager, ich muss kurz meine Bibel reparieren, vom Lager leiden und dann außerhalb des Tores gelitten. Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stand, sondern die zukünftige suchen wir. Schaut mal, was in zwei Dimensionen. Wo hat Jesus außerhalb des Lagers gelitten, außerhalb des Tores? Er hat außerhalb von Jerusalem gelitten, gell? Also er wurde nicht in Jerusalem, wie das Passa, wie alle, sondern er wurde außerhalb gekreuzigt. Das ist außerhalb des Lagers, des jetzigen Jerusalems. Aber das eigentliche Jerusalem ist wo? Im Himmel. Wo hat Jesus gelitten? Außerhalb? Auf der Erde. Das ist es, weil er sagt, wir haben auch hier keine bleibende Stadt. Lasst uns genauso wie Jesus außerhalb unseres Lagers, unserer Heimatstadt, des himmlischen Jerusalem leiden. Wir leiden wie Jesus außerhalb. Weil da ist was? Heiligkeit. Da hat kein Platz für Lügner und Unheilige und so weiter. Gell? Das haben wir gelesen. Da kommt nur jemand Reines hinein. Jesus, da ist Heiligkeit. Der Thron Gottes. Jesus kam außerhalb und hat hier auf der Erde gelitten und ist für uns gestorben. Und was hat er dann gemacht? Was musste der Hohepriester dann machen? Das Blut nehmen und wieder zurück in den Tempel, in das Allerheiligste, und über den Sühnedeckel besprengen. Und was hat Jesus gemacht? Hat das Blut genommen und ist in das Allerheiligste, in das Wahre hineingekommen und hat sein Blut dort besprengt. Das steht in das wahre Heiligtum. Oh, das ist der Hebräerbrief durch und durch. Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8. Nur nebenbei, was glaubt ihr? Warum hat es Jesus gemacht? Weil das im Gesetz steht? Oder hat sich das im Gesetz erfüllt, was Jesus ist? Ja? Das steht, weil Jesus das tun wird. Und darum wurde es geschrieben, damit wir verstehen, was er da tut. Versteht ihr? Vers 8, Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache, das ist gut. Also Freunde, das ist jetzt die Hauptsache. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, also lass uns mal das zusammenfassen über all das, was wir bis jetzt geredet haben. Das ist die Quintessenz von allem dem. Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in dem Himmel. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. So, wir haben an Jesus, der sich gesetzt hat zu der Rechten Gottes in das wahrhaftige Heiligtum. Ich suche, ja, die herrliche Stelle, wo er das Blut hineingetragen hat. Das ist Kapitel 6 auch, Kapitel 9 auch. Kapitel 6, Vers. Wer hat Kapitel 6 gesagt? Kapitel 9. Dankeschön. Ah ja, genau. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedek Hohepriester der Ewigkeit geworden ist. Und 9, Vers 12. Genau, das habe ich gesucht. Ab Vers 11 lese ich. Christus aber ist gekommen als Hohepriester des zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das habe ich gesucht, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, von denen sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Gigantisch, echt. Gigantisch. Außerhalb des Lagers gelitten, Mensch geworden. Wie Sünder behandelt. Deswegen unter den Ungerechten ein Grab, mitten unter den Räubern gerichtet, als wie ein Sünder behandelt. Wie ein Räuber und ein Mörder behandelt. Wie er wurde außerhalb so behandelt, als ob er wirklich so einer ist. Darum hing er zwischen den zwei Räubern und hat anstelle von dem Oberräuber, wie hieß der? Barabbas. Wenn ihr einfach nur das Bild vor Augen habt, gell? Eigentlich hätte der Barabbas da hängen sollen. Und der war wirklich ein Mörder und ein Aufrührer. Und Jesus hat man so behandelt, als ob er ein Mörder und ein Aufrührer. Und merkt ihr, als ob er es wäre. Das ist Stellvertretung. Und dann nimmt er das Blut und geht in das Allerheiligste. Ein für alle Mal wirkt Sühnung, wirkt ewige Erlösung. Das heißt, vollbracht. Vollbracht, vollbracht. Das Sündopfer ist vollbracht. Herrlich, oder? Oh, wir könnten... Doch, das machen wir nochmal. Römer, schlag mal Römer 8, Vers 3. Ein paar Stellen, einfach die, wisst ihr, was mir so Freude gemacht hat? Die beliebten und guten Stellen, die ich kannte, aus diesem Licht nochmal zu lesen und auf einmal wieder einen Aspekt zu entdecken. Und ich dachte, also nicht, dass es denkt, oh, ich habe die Stellen noch nie gekannt, noch nie gelesen, sondern man kriegt einfach nochmal etwas von der Herrlichkeit. Als ob dann nochmal so eine Blume auf einer Wiese aufspringt. Wow, da gibt es ja noch mehr zu entdecken. Und das ist, finde ich, das Herrliche daran. Wenn man das Alte Testament besser begreift, dann leuchtet das Neue Testament noch herrlicher auf. Und andersrum übrigens genauso. Also Römer Kapitel 8, ich glaube Vers 3 muss das sein. Ab Vers 1, gestern beim Gebetsabend hat der Viktor das vorgelesen. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine gewaltige Aussage. Warum? Warum wird Gott dich und mich nicht verdammen? Wenn wir Christus haben, wenn wir in ihm sind, warum? Warum wird uns nicht verdammen? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Was Paulus sagt, ist genau das. Jesus wurde Mensch. Warum? Er hat die Gestalt des Fleisches, der Sünde angenommen, nämlich der Schwachheit, wie du und ich. Um die Sünde, das heißt stellvertretend für dich, zu sterben. Um so die Sünde in seinem Fleisch zu verurteilen. Das Bild ist das, Ich, du und ich, wir sind in diesem Fleisch, wir haben, es ist für uns unmöglich, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz ist Geist, ich bin Fleisch. Und darum kommt die Diskrepanz. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Wir können nicht sagen, wir sollen das Gesetz nicht halten, weil es blöd. Es ist heilig, gerecht und gut. Nur die Diskrepanz ist, es ist Geist und ich bin Fleisch. Jetzt kommt Jesus und nimmt die Gestalt an, die du hast. Und macht das, was du nicht machen konntest. Nämlich in diesem Fleisch aber das Gesetz zu halten. Das hat er geschafft, was du nicht geschafft hast. Das ist das gerechte Leben, Speisopfer. Aber jetzt. Und jetzt ist er aber hin. Und in diesem Fleisch ist er hingegangen und hat sich als Opfer dargebracht und ist für die Sünde gestorben. Das heißt, er ist anstelle von dir, von deiner Schwachheit des Fleisches, was eigentlich den Tod verdient hätte, ist er gestorben und hat somit die Forderung der Sünde erfüllt. Die Forderung der Sünde, Lohn ist der Tod. Jesus ist in deinem Körper sozusagen den Tod gestorben, den du sterben müsstest. Das ist gewaltig. Das ist absolut gewaltig. Das ist das Sündopfer. Er wurde für dich zu Sünde. Oder wurde zu Sünde gemacht, behandelt als ob. Okay? Ja, du, da passt noch eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Oh ja, du hast recht. Allein in diesem Licht wieder den bekannten prophetischen Spruch Jesaja 53 zu lesen. Wenn ihr das nochmal lesen würdet, auf einmal das, den wir schon so lieb haben, wird noch herrlicher, weil da ganz genau das ausgedrückt wird. Gott machte ihn für uns zu, es gefiel ihn zu schlagen, er lud alles auf ihn, all diese, das ist Jesaja 53. Das ist das Opferlamm, Jesaja, der unsere Sünden der Welt trug. Das ist Jesaja 53, das ist gewaltig. Letztes Opfer. Das letzte Opfer. Kapitel 5. 3. Mose. Kapitel 5. So, wir machen jetzt das Opfer hier. Opfern das Opfer und dann machen wir kurze Pause und dann nochmal eine Runde bis 3, okay? Wunderbar. Ja? Ja, doch, ganz kurz. Der Philipp, mein Regisseur sagt, ich muss Pause machen. 3. Mose 5. So, was haben wir für? Wir haben Brandopfer, wir haben Speisopfer, wir haben Friedensopfer, wir haben Sündopfer. Und wir haben jetzt noch ein Opfer, das ist das Schuldopfer. Gell? Kapitel 5, ab Vers 14. Genau, das ist das Schuldopfer. Was ist der Unterschied zwischen dem Sündopfer und dem Schuldopfer? Wir können, ich meine, geläufig können wir sagen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, gell? Und meinen damit für was? Für unsere Sünden. Aber wisst ihr, dass die Bibel das unterscheidet? Und ich glaube, wir tun gut, wenn wir es unterscheiden. Lass uns ein paar Verse lesen. 14 bis 16 müsste eigentlich erst mal reichen. Und der Herr redet zu Mose, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen, aus Versehen, gell? Oh, tut mir nicht mit Absicht, wir haben nicht mit Absicht gemacht. Aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen, ein Widder ohne Fehler, von Kleinvieh nach deiner Schätzung ein Schenkel Silber, nach dem Schekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und worin er an dem Heiligtum gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken mit dem Widder des Schuldopfers. Und es wird ihm vergeben werden. Es wird ihm vergeben werden. Was muss ihm vergeben werden? Seine Schuld. Von welcher Schuld ist die Rede? Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Sünd- und Schuldopfer ist? Das Sündopfer behandelt unser Problem als Sünder. Das hat was mit unserem Wesen zu tun. Das hat deswegen, Jesus nahm unsere Gestalt an. Das Schuldopfer behandelt die Folgen davon. Das eine ist, Jesus stirbt für mich, für mein Wesen, ich als Sünder. Das ist, das Schuldopfer für die Folgen, die sich daraus ergeben. wenn wir weiterlesen und in der Präzisierung heißt es, wenn du gesündigt hast, dann entsteht ein Schaden. Und dann musst du ja auch den Schaden wieder gut machen. Und wenn bei deinem Bruder das und das, dann geh hin und dann tu noch so viel und viel dazu. Und wenn du gestohlen hast, ein Fünftel dazu und du musst den Schaden wieder gut machen. Du kannst nicht einfach sagen, es tut mir leid, okay, ist vergeben und du ziehst fröhlich deine Straße, aber ein Schaden ist entstanden. Ich sag so, du leihst was aus, da eine macht es kaputt, ein Rasenmäher bringt zurück, sagt, ey Willi, es tut mir leid, ist kaputt gegangen, okay, tschüss. Dann stehe ich da und sage, okay, das war das letzte Mal. Ja, genau, das ist Zachäus. Siehst du, das ist gut, da klingelt es sofort. Dann, wenn wir das begreifen, dann merken wir, was bei Zachäus stattgefunden hat. Aber weil er war bereit, darüber hinaus zu geben. Ja? Aber jetzt geht es um Folgendes. Die Bibel sagt, das Gesetz sagt, ist Schaden entstanden, musst du diesen Schaden wiederherstellen. Und nicht nur das, sondern Zins oder Gutmachen, drauflegen, dass es gerecht ist. Nach dem Gesetz Gerechtigkeit aufgerichtet ist. Freunde, wenn Gott mit uns so handeln würde, das eine ist unser Wesen, wir sind sündig. Das allein das schon das macht unmöglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Darum brauchen wir ein Sündopfer. Das andere ist, aber wir haben einen Schaden angerichtet. Und dieser Schaden muss wieder gut gemacht werden. Und das ist ein Schuldopfer, muss man da bringen. Und man muss zahlen dafür. Bezahlen dafür. Und jetzt überlegt man, was Jesus getan hat. Er hat nicht nur für dein Wesen ist er gestorben, auch für deine Schulden, die du aufgehäuft hast, für all die Fehler, für all die Sünden, die du begangen hast und all den Schaden, der entstanden ist, dafür hat er bezahlt. Alles bezahlt, alles beglichen und darüber hinaus noch mehr. Darum gibt es keine Rechtsforderung mehr, gibt keinen Anspruch mehr, da kann niemand kommen und sagen, Aber weißt du, schön und gut hier, aber weißt du, guck mal, das Problem, schau mal, was du in der Familie angerichtet hast, guck mal, was du mit deiner Frau angerichtet hast, guck mal, was du auf der Arbeitsstelle und hier und da, guck mal, mit der Schöpfung, mit der Natur und was hast du alles kaputt gemacht, machst wieder gut. Freunde, wenn wir das begreifen, umso größer wird unsere Dankbarkeit unserem Herrn Jesus Christus gegenüber, denn er hat auch alle Schuld bezahlt. Jetzt hoffe ich, da kommt dieser Begriff, er hat meine Schuld bezahlt. Bisschen mehr als, für mich ist es gewaltig. Das Schuldopfer, Vergebung der Folgen der Sünde, es hat was mit dem Schaden zu tun. Bei Sündopfer, da geht es, die Vergebung der Sünden hat was mit meinem Wesen zu tun. Die Vergebung des Sünders, Vergebung der Sünde, der Sünden. Okay, versteht ihr das? Das hat was mit dem Schuldopfer zu tun. Gigantisch, gigantisch. Ja, Sündopfer betont die Vergebung des Sünders. Das Schuldopfer betont die Vergebung der Folgen der Sünde. Ja, es geht um die Folgen, um die Auswirkungen, die wieder gut zu machen sind. Das ist das Schuldopfer. Und Jesus hat beides, nach dem Gesetz muss man für all das ein Opfer bringen. Da hat man gesündigt und ich sage es so mal in Gedanken, aber da hat man gesündigt und das hat große Auswirkungen. Ich mache euch ein Beispiel. Das eine ist in Gedanken sexuell sich zu versündigen. Das andere ist Unzucht zu treiben oder Hurerei und ein Kind kommt zur Welt. Versteht ihr? Und dann ist eine Frau und die ist schwanger und die kriegt ein Kind. Und da kannst du nicht sagen, es tut mir leid. Tschüss. Vergibst du mir? Sondern da ist ein Kind da, oder? Und das kann man nicht einfach dann, also das hat Konsequenzen. Das heißt, da ist ein Leben da und auf dieses Leben, und dieses Leben lebt in was für eine Welt, in was für eine Situation wird es hineingeboren. Boah. Oder ein anderes Beispiel. Jemand kommt mit seinem Leben nicht klar, will sich das Leben nehmen. Das ist Sünde. Gott ist der Einzige, der Leben schuf und der ist der Einzige, der das Leben nehmen kann und darf. Und dann will jemand sich umbringen, springt vor den Zug, stirbt nicht, die Beine sind weg, die Folgen sind da. Vergibt, ja, aber es gibt Folgen, versteht ihr, es gibt Auswirkungen. Es gibt Sünden, die sind innerhalb von uns, es gibt Sünden, die sind außerhalb von uns. Es gibt Sünden, da müssen wir es mit uns ausmachen, aber es gibt Sünden, die haben Auswirkungen, die haben Konsequenzen auf meinem Nächsten, auf meinen Mitmenschen, auf Nächsten, auf... Deswegen wird uns das hier deutlich gemacht, welchen Umfang das alles hat und welche Konsequenzen das alles hat. Und wenn wir anfangen, das alles mal durchzudenken, boah, und manchmal wäre es nicht schlecht, weil wenn wir das bedenken und dann sehen, was Jesus getan hat, oh, würden wir das Abendmahl nochmal anders feiern. Oder unser Dank und unser Lobpreis ihm darbringen, weil wir, und ich glaube, die Worte, du hast mir meine Schuld vergeben, würden nochmal tiefere Bedeutung bekommen. Größere Dankbarkeit in unseren Herzen. Schlag mal Micha, den Propheten Micha. Micha 7. Den finden man jetzt, gell? Obadja und dann Micha. Findet mal Obadja, gell? Ich freue mich, wenn wir dann im nächsten Jahr zu den Propheten kommen. Und dann, und dann, und ich, und dann wir ein Gefühl auch für die Propheten kriegen und für die. So, Micha 7, Vers 19. Ich hoffe, ich habe mir es richtig notiert. Ja. Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von dem Tag der Vorzeit her. Kennt ihr das Lied? Denn wo ist ein Gott? Jawohl, das gefällt mir. Jetzt zoomt's. Außer dem Herrn. Gell? Herrlich, das ist es. Wo findet man einen Gott, der unsere Schuld uns vergibt, das heißt, unsere Schuld uns nicht zurechnet und sie ins äußerste Meer wirft, das heißt, so weit wegbringt, dass er es nicht mehr gedenkt, er es nicht mehr vorwirft, er bringt es nicht vor und sagt, aber schau mal, das ist doch gewaltig. Nur möglich dadurch, weil für diese Schuld ein Opfer da gebracht worden ist. Nach dem Gesetz muss man permanent ein Opfer bringen, damit diese Schuld nicht zwischen dir und Gott steht. Sonst kannst du keine Gemeinschaft haben. Jesus hat ein für alle Mal das getan. Epheserbrief. Merkt euch diese Stelle. Micha, ich habe es mir angemalt. Das ist herrlich. Ja, das ist herrlich. Ich könnte dahinter schreiben, Liednummer, grünes Liederbuch. Epheserbrief, Kapitel 1. So, nächstes Mal hole ich Gitarre und dann die Liederbücher und dann können wir zwischendurch Lobpreis machen. Epheser 1, Verse 3 bis 7. Wir haben ja schon vorhin kurz diesen Text gelesen. Ich möchte nur weiterlesen, aber ich nehme nochmal die ersten Verse mit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Jetzt hoffe ich, spüren wir ein bisschen, was bedeutet mit jeder geistlichen Segnung. Was all dieser Segen uns in Christus, was er uns bereitet hat. Was ist dieser Segen? Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien. Das heißt, in Jesus bedeutet, Gott hat in Jesus, in seinem Erlösungswerk, dich und mich dazu bestimmt, dass wir rein sind und tadellos sind, heilig sind. Das ist in dem Erlösungswerk Jesu Christi, in seinem Opfer. Das ist die Bestimmung Gottes vor Grundlegung der Welt für dich und für mich gewesen. Da hast du weder A noch B gesagt, da gab es dich noch gar nicht. Dann hat Gott schon diesen Plan gefasst. Vers 5. Und übrigens, und das Motiv ist Liebe. Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. zum Preis der Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt seht ihr die zwei Aspekte? Die Erlösung durch sein Blut. Das ist, wir haben die Sündopfer. Aber es ist nicht nur die Erlösung durch sein Blut, wir haben auch die Vergebung der Vergehungen, die Konsequenzen der Sünde. Auch das haben wir in ihm. Und zwar nach dem Reichtum seiner Gnade. Herrlich, oder? Und ich lese noch kurz das und dann machen wir Pause. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, was in dem Christus ist, was im Himmel und was auf der Erden ist, in ihm. Die Gnade darin, dass er es getan hat, die Gnade darin, dass er es dir und mir gezeigt hat. Er hat dieses Geheimnis uns erkennen lassen. Wenn du heute da sitzt und das glaubst, du hast die Gnade Gottes in deinem Leben erlebt, Gott hat dir das Geheimnis offenbart. Dir. Wie viele Milliarden Menschen gibt es? Dir hat es geschenkt. So. Paulus würde in seinem Brief jetzt stehen bleiben und anfangen zu loben, preisen und sagen, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weil das löst in uns und sollte in uns immer wieder die Anbetung und die Dankbarkeit ihm gegenüber auslösen. Wir machen jetzt Pause. Nach der Pause habe ich euch noch ein, zwei Stellen, die das Ganze zusammenfassen und dann gehen wir zum nächsten Abschnitt.